Sag mal, Mario, wir machen ja jetzt US-Sport. Was heißt das eigentlich, US-Sport? Welche Ligen und Sportarten sind da eigentlich dabei?
Willst du mich veräppeln? Das weißt du doch alles. Also natürlich die großen Profiligen, also wie die Major League Baseball, die National Football League, die National Hockey League und natürlich die National Basketball Association. Aber Patrick, was soll die Frage?
Ja, weil ich denke, wir können auch noch auf andere Dinge gucken, wie die National Women's Soccer League oder die Canadian Football League oder eine American Football Liga in Europa, wie die European League of Football.
Aber trotzdem verstehe ich die Frage nicht. Das machen wir doch eh schon. Ist doch bei uns alles drin.
Okay, dann hört rein. Jede Woche die Sportstunde US-Sport. Mit mir, Patrick Hoch, und wie immer Mario Bast. Überall, wo es Podcasts gibt oder auf sportstunde-magazin.de.
Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich sehr, dass du reinhörst. Ja, heute auch mal, finde ich, besonders spannende Folge, und zwar mit einer Schiedsrichterin, weder Trainer noch Spieler, heute mal ja eine ganz andere Sicht des Sports, den wir heute zu Gesicht bekommen. Und zwar ist Jennifer Hesse zu Gast, die ja einige Bundesligaspiele schon gepfiffen hat, DVV-Pokalfinals gepfiffen hat, international unterwegs ist, also schon einiges gesehen hat und die auch mal, ja, mal erzählen kann, wie ist es als Schiedsrichterin, worauf ist zu achten, was für einen Aufwand hat man da eigentlich, werden die bezahlt, machen die das Vollzeit oder nebenbei, wie läuft das? Da gibt es einige Insights, die du da auf jeden Fall bekommst. Und ja, auch ein wichtiges Thema sind ja auch neue Regeln, die bald kommen werden oder zu neuen eigentlich schon gelten, glaube ich sogar. Ja, da muss man auch wissen, was da für Änderungen auf uns zukommen, und es sind schon auch Änderungen, die man auf jeden Fall kennen sollte. Also es ist nicht hier irgendwie Lappalien, sondern ja einiges, was da spannend ist und relevant ist. Deswegen, ja, würde ich mich freuen, wenn du auch bis zum Ende dann reinhörst und da dir einen Einblick darüber verschaffst, was es da Neues auf uns zukommt. Ja, bevor es losgeht, noch der Hinweis: Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Folge in der Podcast-App deines Vertrauens bewertest. Bei Spotify sind es, glaube ich, einfach nur 5 Sterne, die du geben kannst. Wäre super, wenn du das einmal tust. Apple Podcast kannst du noch einen Text dazu schreiben. Mach das bitte auch gerne. Und sonst überall, wo du reinhörst, einfach mal gerne bewerten. Das würde mir weiterhelfen. Der Podcast wird vielleicht anderen Fans angezeigt, Volleyball-Verrückten. Und dann hören da ein paar mehr rein als so schon. Ansonsten, ja, viele Infos kriegst du auch bei Instagram. Volley-Insider, da bitte einmal reinfolgen. Und ein Hinweis noch: bei YouTube, da siehst du ab sofort jede Podcast-Folge auch mit Bild. Also wir nehmen es auf mit Bild und dann siehst du da auf jeden Fall, was Phase ist, wer überhaupt da mir gegenüber sitzt, und ja, kannst dann bei YouTube eben da auch kommentieren, liken, was auch immer du möchtest. Gerne Volleyball Insider wirst du mich finden, und dann siehst du auch, ja, kannst du auch zukünftig gerne die Podcast-Folgen einfach dir im Fernsehen anschauen oder am Handy, ganz wie du möchtest. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Jennifer Hesse. Ja, hi und herzlich willkommen. Jennifer Hesse ist zu Gast, Schiedsrichterin im deutschen Volleyball, nimmt sich die Zeit für uns. Schön, dass du da bist, Jennifer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich muss ja sagen, du bist ja erstmal so ein Gast, wo man jetzt nicht unbedingt so viel im Internet findet, sage ich mal, zu dir persönlich. Das ist, glaube ich, so eine schwierige Sache, dass die einfach nicht so im Mittelpunkt stehen des öffentlichen Geschehens. Deswegen würde ich dich mal bitten, magst du vielleicht selbst kurz dich vorstellen, erklären, wo kommst du her, wie kamst du zum Volleyball? Wer bist du?
Ich komme ganz witzig aus dem Nordhessischen, gar keine große Volleyballgegend und bin zum Volleyball gekommen, wie wahrscheinlich viele aus meinem Jahrgang, durch Mila Superstar.
Och, wie cool.
Ja, da angefangen Volleyball zu spielen in meinem heimischen Verein, mit 10 Jahren schon, auch tatsächlich da den ersten Schiedsrichterschein gemacht. Das ging da ganz flott, weil früher gab es ja noch nicht diese Jugendspielklassen. Das heißt, ich musste ja da schon bei den Erwachsenen mitspielen. Und da war das auch gewünscht, dass wir alle da regelkundig sind und pfeifen. Und habe dort in dem Verein auch die Zeit, so lange bis ich mein Abitur gemacht habe, gespielt. Und bin parallel dazu beim Pfeifen immer weitergekommen. Mit 17 habe ich schon mein erstes Regionalligaspiel gepfiffen oder mit 16, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und bin seit 2007 in der Bundesliga und seit 2014 auch in der ersten Bundesliga und seit 2019 internationale Schiedsrichterin.
Also hast du auch selbst gespielt? Bis zu welchen Liga vielleicht?
Ja, also ich habe bis zur dritten Liga gespielt. Also in dem Jahr, wo die dritte Liga eingeführt wurde, haben wir mit meinem Verein noch ein Jahr gespielt und dann bin ich der Liebe wegen umgezogen. Ich wohne jetzt im Frankfurter Raum und habe dann ja das Volleyball so ein bisschen hinten angestellt. Ich habe zwar weitergespielt, dann aber nur noch in der Oberliga und ab da war so ein bisschen auch das Pfeifen mehr im Fokus.
Mhm. Und ja, wie viel pfeifst du so im Jahr? Also wie viele Spiele sind das? Frauen, Männer unterschiedlich. Erklär mal da so ein bisschen den Einblick in das Schiedsrichterwesen.
Ja, das variiert so ein bisschen. Es kommt natürlich darauf an, wie verfügbar man ist in der Saison. Jetzt in der vergangenen Saison hatte ich insgesamt 28 Einsätze national plus 5 im Europapokal und ich habe im letzten Sommer noch bei der U18-Europameisterschaft männlich gepfiffen, da war ich auch 15 Tage vor Ort. Ich glaube, da waren es auch 6 oder 7 Spiele.
28, ist das viel? Es sind ja über 1000 Spiele, glaube ich, habe ich mal so im Kopf. Allein Männer, oder? Oder Frauen, weiß ich gar nicht. Aber 28 hört sich dann eigentlich wenig an. Aber wie viel ist das? So
ja, ich glaube, das verteilt sich schon ganz gut. Also wir sind ja insgesamt, ich glaube, 170 Leute im Bundesliga-Kader in der ersten und zweiten krass. Liga. Und ja, dann wird natürlich auch so ein bisschen geschaut, dass man nicht irgendwie krass durch die Weltgeschichte fährt, sondern dass es auch, also wir fahren schon Strecken, das muss man sagen, bis zu 3 Stunden mit dem Auto ist relativ normal. Ja, aber ich glaube, mit 28 bin ich so im Standard, würde ich sagen. Es gibt sicher Ausreißer nach oben und ganz bestimmt aber auch Ausreißer nach unten.
Und dann unterschiedlich erster Schiri, zweiter Schiri, ist es so, die hält sich das die Waage oder bevorzugst du da irgendwas?
Ich glaube, es gibt so Saisons, wo man sagt, das lag mir diese Saison irgendwie besser oder das lief besser. Das könnte ich jetzt nach dieser Saison gar nicht so unbedingt sagen. Und bei mir war es relativ ausgeglichen. Also was wirklich bei mir jetzt ein bisschen deutlich war, ich hatte weniger Männerspiele als Frauenspiele, was aber auch damit zusammenhängt, dass hier in der Umgebung nicht so viele Männerteams für mich erreichbar waren. Und das muss ja dann auch mit den Kollegen passen, mit denen man vielleicht dorthin fährt. Ja, also von daher, ich glaube, ich bin da so im guten Mittelmaß unterwegs.
Mhm. Welche Mannschaften pfeifst du denn dann so am öftesten oder wahrscheinlich was dann am nahesten zu dir ist, dass man da so eine Vorstellung hat, wie welche Strecken so die Schiedsrichter zurücklegen müssen?
Also die nächste Mannschaft für mich wäre Wiesbaden. Das liegt vor meiner Haustür, da war ich 2-mal. Also wie du siehst, das Nahe ist nicht immer das Naheliegendste. Mhm. Relativ häufig bin ich eigentlich in Stuttgart oder Aachen, Suhl, Düren. Ja, das sind so wirklich die, wo ich am meisten hinfahre. Vielleicht ab und zu mal noch nach Münster. Das ist aber dann schon wirklich eine sehr, sehr weite Fahrt für mich. Ja, das sind so die, wo ich wirklich am häufigsten eingesetzt bin.
Also sowas wie Berlin, München ist dann einfach zu weit, dass man sagt, hey, ersparen wir da die Tour und suchen jemand
zumindest anders. Zumindest in der Hauptrunde, ja. In den Playoffs kann das passieren. Also ich bin vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren im Playoff-Finale habe ich ein Spiel in Potsdam mit Sabine Witte zusammengeleitet. Und also das passiert dann schon, dass man da auch mal eine weitere Fahrt hat und dann auch mal übernachtet. Also das ist nicht ausgeschlossen.
Okay. Okay, ja, wie ist es denn dann mit Bezahlung oder sowas? Ich kann mir vorstellen, dass du das nicht als Vollzeitjob machst, sondern eher so nebenbei, weil es deine Leidenschaft ist, wie auch immer. Wird man da überhaupt bezahlt oder ist es vielleicht auch ein reiner Ehrenamt? Ich habe keine Ahnung.
Also es ist schon eine ehrenamtliche Tätigkeit nach wie vor, aber wir bekommen natürlich eine Aufwandsentschädigung dafür. Die unterscheidet sich zwischen erster und zweiter Liga. Wir bekommen in der ersten Liga 100 Euro pro Spiel mehr als die Kollegen in der zweiten Liga, aber wir sind da wirklich auf einem guten Weg. Wir bekommen nicht so viel wie die Kollegen in Polen oder Italien. Da stehen aber ja auch ganz andere Etats natürlich auf dem Plan. Aber im europäischen Vergleich sind wir wirklich, bekommen wir da gut Geld.
Okay, wenn du sagst 100 Euro mehr, wie viel ist es dann pro Spiel?
Die Zweitligakollegen bekommen 125 Euro und wir Erstligakollegen 225 Euro. Und dann gibt es noch Unterscheidungen, ob das eben Spiele am Wochentag sind, da bekommt man nochmal einen Zuschuss, weil natürlich das noch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist, wenn wir aus dem Beruf losfahren müssen irgendwo hin. Das wird jetzt in der kommenden Saison auch tatsächlich deutlich mehr, dadurch, dass beide erste Ligen wieder ja aufgefüllt sind. Ich habe mir den Spielplan schon mal so angeschaut, sind viele Mittwochspieltage dabei. Also da werden viele Wochentagsspiele dazukommen.
Okay, und gibst du dann vor der Saison irgendwie Wochenenden an, wo du gar nicht kannst oder wo du zur Verfügung bist? Oder wie wird das so gemanagt?
Im besten Fall geben wir natürlich alles frei, aber es wäre ja vermessen zu denken, dass man alle Wochenenden kann. Also wir haben die Möglichkeit, wir nehmen eine Mastersperre raus, damit sind erstmal alle Tage freigegeben und dann können wir gezielt Wochenenden oder Tage unter der Woche sperren. Wünschenswert ist natürlich, dass es immer nicht so viele Tage sind. International sogar noch eine Nummer härter, dürfen wir nur bis zu 90 Tagen sperren, insgesamt auf 365 Tage gesehen. Sonst wird man in eine tiefere Gruppe eingruppiert. Sowas gibt es in der Bundesliga nicht. Also da kann man auch mit dem Einsatzleiter durchaus sprechen und sagen, hier, ich habe da jetzt eine Phase, wo ich beruflich krass eingebunden bin und da bin ich nicht so verfügbar und das ist aber kein Problem.
Wie ist es, wenn es zum Beispiel kurzfristig bei dir Veränderungen gibt? Was ist jemandem ist eingefallen, dass er Geburtstag feiert und du würdest ja gerne dabei sein, musst aber pfeifen. Kann man dann so jemanden anrufen und sagen, hey, kannst du mich ersetzen? Oder muss, geht das überhaupt?
Grundsätzlich würde das gehen. Also ich mache das nicht. Ich weiß nicht, ob andere Kollegen das machen, für die kann ich nicht sprechen. Kommt natürlich auch auf die Wichtigkeit des Geburtstags an. Aber das ist möglich. Wir sehen, wenn wir in unseren Einsatzplan schauen, die freien Kollegen, die für diesen Tag auch freigemeldet haben, sogar mit Kilometerentfernung, weil ja auch da ein bisschen auf das Geld geschaut wird. Und dann kann ich gezielt die Leute anfragen, kann sagen, hier, ich habe da kurzfristigen Termin, könntest du eventuell für mich einspringen? Das klären wir dann nochmal mit Ronny Ackermann, unserem Einsatzleiter. Wenn der sein Okay gibt, dann ist das überhaupt kein Problem.
Das heißt, Ronny Ackermann ist der organisatorische Leiter, der dann alles ums Schiedsrichterwesen quasi managt.
Genau, der ist bei der Volleyball-Bundesliga angestellt und ist quasi hauptamtlich für uns zuständig.
Pfeift er auch selber oder ist es nur
der ist für die Bundesliga beurlaubt, aber pfeift, soweit ich weiß, in den Ligen darunter ab und zu.
Wie gehst du denn eigentlich dann in die Spielvorbereitung? Also wie viele Stunden, sage ich mal, vor Anpfiff musst du da sein? Willst du da sein? Musst du verschiedene Checks durchführen? Bei Herrsching habe ich es früher gesehen, dass manchmal manche Schiris dann noch die Netzhöhe kontrolliert haben, manche nicht. Wie gehst du da ran?
Also es ist gewünscht, nein, es ist nicht gewünscht, es ist eigentlich verpflichtend für uns. Wir müssen 90 Minuten vor Spielbeginn in der Halle sein. Mhm. Ich plane eigentlich so ein, dass ich einen relativ großen Puffer habe, dass ich wirklich aller spätestens in der 2 Stunden vor dem Spiel in der Halle bin, dass man auch so ein bisschen noch mal in Ruhe einen Kaffee trinken kann, mit den Kollegen vielleicht schon mal ankommen und mit dem Netz messen, das ist ganz witzig. Also das ist verpflichtend für uns, aber es gibt ja Spiele, in denen wir Supervisor haben. Und wenn wir einen Supervisor vor Ort haben, entfallen so einige Tätigkeiten für uns Schiedsrichter. Also diese Checkliste handeln wir ab. Die wird 60 Minuten vor Spielbeginn durchgegangen. Da wird geschaut, sind die Banner von der Bundesliga da, die Mikasa, die Werbebanner von Dekra bei den Frauenspielen. Ist der Anschreibetisch vollständig, das Tablet für den Schreiber da? Ist der Schreiber schon anwesend? Das ist für uns ja auch dann auch wichtig. In welchen Trikotfarben wird gespielt an dem Tag, die Bälle, also es wird wirklich alles gecheckt, auch jetzt ja unsere Headsets, die haben wir ja seit letzter Saison. Das gehen wir alles durch. Wenn das erfolgt ist, gehen wir in die Kabine Und dann haben wir nochmal einen Moment Zeit, wo wir auch im Team nochmal kurz in uns gehen können, besprechen können, was erwartet uns vielleicht heute, wenn wir Linienrichter dabei haben, was ja bei den Männern nicht mehr der Fall ist, bei manchen Frauen spielen schon. Gibt man den Linienrichtern vielleicht nochmal ein, zwei Tipps auch mit, nimmt ihnen vielleicht auch die Aufregung und dann gehen wir in die Halle und dann wird ausgelost und dann geht ja alles so seinen Gang, was wir so machen müssen. Sichtkontrolle der Mannschaften, Balldruck überprüfen, das Netz messen, die Antennen überprüfen. Also da haben wir dann so einen geregelten Ablauf.
Und wie ist das so? Meistens läuft da alles wie geschmiert oder sind da auch schon Sachen passiert, wo du selbst drüber schmunzeln musst? Keine Ahnung. Kann ja alles sein.
Also ich würde sagen, es gibt nichts, was es nicht schon mal irgendwann gab, ja. In der Bundesliga passiert, also gerade in der ersten Liga passiert wirklich relativ selten irgendwas. Bei einem Bundespokal ist es schon passiert, dass beim Einschlagen das Netz gerissen ist, ja. Und das ist ja, wir überprüfen ja auch, ist ein Ersatznetz in der Halle. Also in solchen Momenten ist man froh, okay, ist da. Ja, die vergangene Saison in Aachen ist der Score ausgefallen. Und dann ist man froh, dass man überprüft hat, dass auch ein Spielberichtsbogen vor Ort ist, das manuell geschrieben werden kann. Und wir waren auch froh, dass wir jemanden in der Halle hatten, der schreiben konnte.
Okay, aber noch nichts so schwerwiegend passiert, dass ein Spiel nicht angepfiffen werden konnte oder sowas?
Nee, also in Wiesbaden hat es mal in die Halle geregnet. Das war relativ, als die Halle relativ neu war, da war das Dach irgendwie nicht richtig dicht und es tropfte genau auf die 3-Meter-Linie. Das war wirklich, aber dann, es gibt ja Zeiten, die man abwarten kann, mit welchem Spielstand spielt man weiter und so weiter. Und das war alles im Rahmen, also wir konnten dann weiterspielen.
Okay, ja, ich dachte jetzt in Dresden, das war ja auch noch vor kurzem erst so ein europäisches Spiel auch, CV Cup oder sowas, das war richtig kurz vor Spielbeginn, wo keiner wusste, okay, können wir das noch austragen oder nicht, wäre natürlich bitter gewesen, aber ging dann noch irgendwie. Machst du denn irgendwie auch eine Vorbereitung, also vielleicht zu den Mannschaften, wie die Spieler so ticken, Spielerinnen? Gibt es da so auffällige Spieler vielleicht, auf die man besonders Acht geben musste? Oder ist es wirklich nur dieses Drumherum, dass da alles passt?
Ich denke, das macht jeder Kollege ein bisschen anders, aber bei uns zu Hause läuft schon relativ viel Volleyball. Also die Kinder gucken noch mal, oh Mama, bist du da gerade am Pfeifen? Und so, nein, das bin ich nicht, das ist ein anderer Kollege. Ich sitze ja gerade hier neben euch. Das heißt, ich gucke mir schon viele Spiele auch an und es gibt natürlich Spieler, wo man einfach weiß, da kann mehr passieren. Oder auch Trainer, wo man einfach weiß, das sind emotionale Trainer, Persönlichkeiten, wo man einfach mit einer gewissen, ich würde es nicht Vorsicht nennen, aber einfach schon mal mit einer gewissen Anspannung in so ein Spiel geht und einfach sich darauf auch vorbereitet. Ne? Also es heißt ja nie, dass was passieren muss, aber es immer ein kann. Und da bereiten wir uns auf jeden Fall darauf vor.
Weist man sich auch so gegenseitig hin unter den Schiedsrichtern, von wegen hier, da musst du aufpassen, der Ferdinand Telle, der schreit einen manchmal an, wenn da irgendwas passiert, oder völlig für dich?
Ich glaube, nur wenn wirklich mal was ganz Krasses passiert ist, was völlig außer der Reihe ist, dass man dann vielleicht schon mal, also ich würde dann eher als Kollege, wenn ich weiß, ich habe dieses Spiel als nächstes, würde ich bei dem Kollegen, der das Spiel davor hatte, Kontakt aufnehmen und einfach mal fragen, wie war es für dich? Das mache ich sowieso. Ich habe mir das jetzt in dieser Saison so ein bisschen angewöhnt, wenn so ein bisschen Situationen außer der Reihe passieren. Man sieht eine Hinausstellung zum Beispiel, dass man einfach auch mal sagt, ich habe mir die Szene angeschaut, konnte nicht wirklich erkennen, warum, den Kollegen einfach zu kontaktieren und zu sagen, hier, erzähl doch mal bitte, was ist da passiert? Weil nicht nur, wenn ich vielleicht das Spiel als nächstes habe, einfach auch, um auf solche Situationen sich so ein bisschen vorbereiten zu können, ja, weil sowas kann jederzeit einfach passieren. Man ist davor einfach nicht gefeit und ja, wir haben ein Casebook. Das ist auch sehr hilfreich an sehr vielen Punkten, aber manchmal ist es eben einfach auch gut, wenn man solche Situationen wirklich live gesehen hat und einfach mal gesehen hat, okay, wie hat es denn der Kollege in dem Moment geregelt?
Du hast auch vorhin gesagt, das Wort Stress schon angesprochen. Gehst du in jedes Spiel mit einer gewissen Anspannung, vielleicht auch Stress, oder ist es irgendwann auch Routine? Wie fühlst du dich dabei, wenn du pfeifst?
Also ich würde sagen, kein Spiel ist Routine. So eine gewisse Grundaufregung hat man immer und ich denke, die benötigt man auch, um den entsprechenden Fokus zu haben. Aber sicherlich gibt es Spiele, vor denen ist man angespannter. Also natürlich, wenn wir Richtung Playoffs oder in den Pokalspielen gucken, ich meine, Pokal Single Out, ja, da weiß man, jedes Spiel ist für die Mannschaft, sind für die Mannschaften wichtig und da geht man natürlich mit einer anderen Anspannung rein. Und ja, also letzte Saison hatte ich durchaus so 2-3 Spielchen, wo ich sage, da bin ich schon mit Anspannung reingegangen und am Ende wirklich rausgegangen und dachte, wow, das war, gefühlt habe ich mit Sport gemacht heute.
Ach krass, okay, also dass du wirklich dann Kopf auch durch bist und ja, ausgelaugt, wie wirkt sich das aus?
Genau, also das war ein 5-Satz-Spiel und bin in die Kabine gegangen, habe mich hingesetzt und wirklich, ich musste erstmal durchatmen und habe gedacht, okay, wow, das war richtig anstrengend. Das war ein richtig gutes Spiel, es hat auch richtig Spaß gemacht, aber es war einfach für den Kopf super fordernd und ja, ich trage ja einen Fitness-Tracker und dann sieht man ja auch so, wie die Herzfrequenz so ein bisschen am Variieren ist und dann sieht man wirklich so, okay, wow, da war die Anspannung schon wirklich sehr groß.
Kannst du denn eigentlich so ein Spiel auch noch genießen oder den Volleyball genießen oder bist du dann nur am Schauen hier von wegen, war da ein Tusch, war das jetzt aus oder nicht oder wie nimmst du das wahr?
Doch, ich genieße jedes Spiel und tatsächlich aber als erster Schiedsrichter mehr als zweiter. Als erster Schiedsrichter hat man einfach viel, also bekommt man von diesem Spiel viel mehr mit. Als zweiter Schiedsrichter, dadurch, dass der Fokus so auf dem Netz, auf der Mittellinie liegt, bei den Mannschaften, bekommt man von manchen Spielzügen, die so laufen, einfach gar nicht so viel mit. Man kann am Ende sagen, okay, wow, wir hatten lange Spielzüge und wir hatten kurze, aber ich könnte jetzt nicht sagen, waren da irgendwie tolle Rettungsaktionen dabei oder so. Das ist als erster Schiedsrichter schon anders. Also da bekommt man sehr viel mehr mit und ich meine, es gibt ja so besondere Spiele, das Pokalfinale. Ich habe letzte Saison den Supercup gepfiffen. Ich war in Novara zum Europapokalfinale, zum Hinspiel. Und das sind natürlich so Spiele, da versucht man jede Sekunde so aufzusaugen. Das ist wirklich der Wahnsinn.
Also bist du lieber erste Schiedsrichterin als zweite? Höre ich das richtig raus?
Nee, das kann man so nicht sagen. Okay. Ich bin auch super gerne zweiter Schiedsrichter, weil man da natürlich mehr in Kontakt mit den Trainern auch mal ist und mit dem Schreiber. Also das ist, jetzt muss man ja auch sagen, dadurch, dass wir jetzt diese Headsets haben, haben wir ja auch ein bisschen Kommunikation auch zwischen ersten und zweiten Schiedsrichter außerhalb unserer normalen Kommunikation, also über Bewegungen, können wir ja jetzt auch wirklich so kommunizieren und uns unterstützen. Und das ist einfach, also das macht auch super viel Spaß.
Ja, stimmt. Headsets habt ihr noch irgendwelche technischen Hilfsmittel, die euch da behilflich sind?
Naja, ganz klar die Challenge. Und ich muss auch sagen, ich genieße es sehr, Challenge dabei zu haben, weil ich einfach weiß, es nimmt nicht nur Druck von uns, sondern auch von den Mannschaften. Und das entspannt so manches Spiel. Und gerade wenn wir, also bei den Männerspielen haben wir ja erstmal die Challenge von Spontent, die sicherlich mittlerweile auch immer besser wird. Aber das polnische System, was wir haben Pokal-Halbfinale und in den Playoff-Spielen, das ist natürlich qualitativ einfach super. Damit kann man ja wirklich jeden Tusch sehen. Das ist wirklich, und das nimmt einem selber auch sehr viel Druck, dass man, also ich natürlich möchte ich den Tusch sehen, aber wenn ich ihn mal nicht gesehen habe, dann ist es einfach toll, dass die richtige Entscheidung getroffen werden kann.
Ja, ich wollte dich genau auch zu dieser Spontan-Challenge befragen, weil da scheiden sich auch viele Geister, viele Situationen sind gefühlt, kann man noch schlechter bewerten als vorher. Vorher hätte dann jeder gesagt, okay, passt, hat keiner gesehen, aber jetzt hat man da dieses Hilfsmittel, aber so, ja, oft oder viele Situationen, wo dann auch die Zeit verrinnt und weil man da nichts falsch entscheiden will, aber ja, wie blickst du da als Schiedsrichter an? Ist das wirklich eine Hilfe? Oder sagst du vielleicht lieber, können wir auch lassen?
Also ich habe es bisher nur als Schiedsrichterin erlebt, gar nicht als Videoschiedsrichter. Von daher kann ich nur sagen, also ich finde es trotzdem immer noch hilfreich. Ich hatte es in Düren und eine sehr gute Videoschiedsrichterin dabei, die mich auch super unterstützt hat. Und wir konnten relativ viel auch gut aufdecken. Aber es gibt natürlich, also so Bälle, klar, ne, wenn ich mir Spiele anschaue und denke dann auch so, boah, der ist so knapp da hinten an der Grundlinie. Vom Gefühl her würde man eher sagen, der ist drin oder draußen und dann kommt kein richtiges Bild. Das ist schon ist schon schwierig und ich finde das auch für die Zuschauer manchmal sehr schwer, weil es dann auch sehr lange dauert. Also ich habe das auch schon gesehen und ja, oder auch so Sachen, ich hatte das in Karlsruhe, da war ich zweite Schiedsrichterin, dass ja, der Trainer zu mir kommt und sagt, Challenge auf Tusch, auch wenn ich weiß, dass wir den jetzt sowieso nicht sehen. Und dann versteht man natürlich auch das Ärgernis des Trainers, der ja sich gewünscht hätte, dass wir Schiedsrichter den Tusch sehen. Ja, ich glaube, das ist einfach schade, aber es ist halt eine Zwischenlösung. Wobei ich trotzdem sagen muss, ich finde es auch immer noch sehr charmant, mit Linienrichtern zu spielen. Ja, aber es ist immerhin ein Hilfsmittel. Und ich glaube, in vielen Situationen können wir aufdecken. Und die Mannschaften haben sich ja auch sehr dafür ausgesprochen. Also wurde ja nochmal nachgefragt und die Mannschaften haben, ich glaube, O-Ton gesagt, sie möchten lieber mit dieser Challenge spielen als ohne.
Okay, und wenn die Frauen jetzt sagen, wollen wir auch sowas, auch wenn es teure, gute Möglichkeiten gibt, würdest du das auch befürworten?
Also ich würde natürlich immer gerne die Polen-Challenge, der Spontan-Challenge vorziehen. Mhm. Aber am Ende, wenn es die Mannschaften so entscheiden, haben wir leider nicht sehr viel Mitspracherecht. Aber ich weiß, dass da zumindest mal im nächsten Jahr noch der Weg so gegangen wird, wie er jetzt in der letzten Saison auch war.
Jetzt, ja, kommen hin und wieder vielleicht auch Fehlentscheidungen zustande, die du vielleicht auch während dem Spiel gar nicht so wahrnimmst, aber im Hinterher dann vielleicht dann doch. Reflektierst du das nochmal? Analysierst du das nochmal? Schaust du vielleicht nochmal ein Spiel an, was du gepfiffen hast? Nochmal bestimmte Situationen? Oder hakst du ab einfach und dann geht's zum nächsten Spiel? Wie ja, machst du das?
Also abhaken geht nicht. Mir geht's dann sicherlich nicht darum, habe ich das total falsch gesehen oder der andere total falsch gesehen, sondern es geht mir wirklich einfach darum, ich möchte sehen, warum habe ich vielleicht in der Situation die falsche Entscheidung getroffen, weil man natürlich ja im nächsten Spiel das besser machen möchte. Also da ist schon ein gewisser Anspruch auch da und ich glaube, gerade wenn es emotional wird, kann man sich relativ sicher sein, okay, warum? Also irgendjemand ist jetzt gerade unzufrieden und dann stelle ich mir die Frage, warum? Ist es jetzt wirklich, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe oder weil derjenige durch die Vereinsbrille geschaut hat? Und ja, also ich gucke mir schon nicht jedes Spiel, aber ich gucke mir viele Spiele von mir auch nochmal an, um genau solche Situationen einfach ja, nochmal zu reflektieren. Und manchmal schreiben einen ja dann auch die Kollegen an oder fragen mal nach, was war denn da los? Kannst du das nochmal sagen? Und dann, ich habe das gesehen, ja, okay, ich schaue es mir auch nochmal an.
Wie gehst du denn überhaupt mit oder versuchst du mit emotionalen Trainern oder Spielern umzugehen? Gibt es da irgendwie so eine, ja, so ein paar Tipps oder ja, bestimmte Vorgaben, an die man sich halten kann, die es bei euch unter Bundesliga-Schiedsrichtern gibt? Wie ist da deine Vorgehensweise?
Ich hatte mal ein Spiel in Münster mit einem Bundesliga-Beobachter. Es war auch ein eher emotionales Spiel. Es war gegen den VfL Wiesbaden. Das ist schon wirklich lange her. Es ist relativ am Anfang meiner Erstligakarriere. Und der Co-Trainer von Wiesbaden war sehr emotional. Und nach dem Spiel sagte dann der Beobachter zu mir, du musst versuchen, für dich einen Weg zu finden, diese Emotionen einzufinden und dabei authentisch zu bleiben. Also kopiere niemanden, sondern finde einen Weg für dich. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ganz wichtig ist. Ich kann sagen, für mich hat das in diesem Spiel so auf diese Art und Weise gut funktioniert. Das heißt noch nicht, dass es im nächsten Spiel wieder funktioniert und dass es bei einem anderen Trainer wieder so funktioniert. Das heißt, ich versuche es immer erstmal auf eine sehr freundliche und bestimmte Art zu erklären, warum wir Entscheidungen so getroffen haben, wie wir sie treffen. Aber am Ende sind wir ein Team und da ist, finde ich das auch super, dass wir da füreinander einstehen. Also wenn da wirklich ein Trainer dann derart über die Stränge schlägt, dann wird da auch entsprechend eingegriffen. Aber wie gesagt, ich versuche es immer erstmal auf dem freundlichen Weg.
Und wenn das nicht hinhaut?
Dann gibt es leider Sanktionen.
Bist du da eher so eine strenge Schiedsrichterin, die dann gleich die Karten zückt? Oder wie würdest du dich selbst als, ja, deine Art und Weise beschreiben?
Würde ich gerade genau gar nicht sagen. Ich bin eher die, die sagt so, komm, wir können doch irgendwie einen anderen Weg finden. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn ich die erste Karte gezogen habe, dann ist es für mich auch selber der Punkt, wo ich sage, wir haben jetzt ein Limit erreicht, an dem ist es nicht mehr respektvoll. Und Volleyball-Bundesliga hat den Leitslogan Home of Respect. Und wenn wir das nicht schaffen, respektvoll miteinander umzugehen, dann muss ich mir leider anders Respekt verschaffen. Und ja, das Ganze soll ja nicht eskalieren. Das ist einfach wichtig.
Sind da schon Beleidigungen geflogen oder sowas?
In meine Richtung tatsächlich noch nicht so richtig, aber das passiert schon. Und ich sage auch, wenn ich Schiedsrichter ausbilde, ihr müsst euch ganz sicher sein, dass das, was ihr gehört habt, auch gesagt wurde. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber es ist schon eher dieses Motzen über Entscheidungen, die man vielleicht getroffen hat, einen Linienrichter, den man überstimmt und ja, solche Situationen. Und das ist dann halt schade, weil das vielleicht auch vermeintlich Trainer sind, wo man eigentlich dachte, okay, wir kommen eigentlich ganz gut miteinander aus und dann in dem einen Spiel eben nicht mehr. Und aber meistens ist es dann auch so, das ist dann dieses eine Spiel und im nächsten Spiel ist es wieder ein ganz anderes.
Okay. Oder gibt es auch diese Situation, Beleidigung gehört, aber mal nicht so drauf reagiert, weil es ihr so vor sich hingenuschelt hat oder sowas?
Naja, man kann ja auch einen bösen Blick fallen lassen. Also man kann ja auch anders signalisieren, ich kriege das mit, was du da tust, pass bitte auf. Und das war auch ganz witzig mal in Düren, wo ich dann so einen bösen Blick an den Mittelblocker so geschickt habe und der Kapitän mich direkt anguckt und sagt so, ja, ich kläre das schon, ich bin gleich da. Ja, also die Spieler kriegen schon sehr viel auch von uns mit. Und ich glaube, die wollen Volleyball spielen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Und natürlich sind die dann auch emotional und die wollen gewinnen.
Wie ist das denn mit so, ja, Diskussionen, wenn Spieler irgendwie gefühlt dann jede Situation irgendwie zum Schiri-Stuhl gehen und dann irgendwie das nochmal klären wollen, wie geht man damit um? Auch eher kommunikativ oder sagst du dann irgendwann, ey Leute, komm, jetzt spielt doch Volleyball, macht, was ich sage und fertig.
Ich denke, das kommt auf die Art der Fragen an. Also wenn jemand wirklich zu mir kommt und mich nach einer Regel, also fragt, ja, und wirklich da eine Regelauslegung möchte, dann bekommt er die auch. Wenn ich aber das Gefühl habe, er möchte eigentlich nur Zeit schinden, dann sage ich auch, okay, also darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Ja, ich hatte, das war in der zweiten Bundesliga, da sagte dann der Kapitän zu mir, ja, aber der war übergetreten. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber was ist denn jetzt deine Frage an mich? Ja, hast du das nicht gesehen? Naja, offensichtlich nicht, sonst hätte ich es anders entschieden. Aber darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Ja, also das sind halt so Diskussionen, wo ich mir denke, die können wir uns sparen. Ebenso, wenn wir über Technik sprechen. Das ist halt ein sehr subjektives Thema. Da brauche ich, also klar kann ich sagen, der Ball war zweimal gespielt. Aber was soll ich ihm anderes sagen? Wenn ich ihn zweimal entscheide, dann ist das meine Entscheidung. Also.
Mhm. Ja, gerade Technik ist ja auch, ja, wie du sagst, oft subjektiv. Man versucht dann, glaube ich, dann schon eine Linie wenigstens zu fahren. Manche tun sich da aber schwerer als, ja, reiten sich vielleicht so ein bisschen selbst in die, ich sag's mal, Scheiße, wenn man da einen vielleicht, der noch ging, zu früh abgepfiffen hat. Wie geht man denn damit um? Versuchst du dann doch stringent zu sein oder vielleicht auch zu sagen, oder oft ist es ja sogar, dass manche sogar in der nächsten Entscheidung dann vielleicht das wieder korrigieren, die dann gar nicht mehr irgendwie so schlimm war, aber dann nicht abgepfiffen wurde. Wie geht man damit um?
Also ich denke, das ist mit Abstand eine der schwierigsten Entscheidungen, die wir treffen. Ja, also innen, aus, das ist in den meisten Fällen, wenn die Bälle deutlich sind, ist das halt einfach. Aber diese Technikbeurteilung, die ist einfach schwierig. Man ist einfach froh, wenn früh im Spiel einer passiert und man den einfach schon mal nehmen konnte und alle wissen, okay, das ist für heute die Linie, auf der wir uns bewegen. Aber man sieht ja, selbst den Besten passiert sowas. Ich meine, wenn wir uns das Olympiaspiel Deutschland-Frankreich anschauen, wo einer der besten europäischen Schiedsrichter genau dann so eine sehr unglückliche Entscheidung trifft, die zu sehr großen Diskussionen führt, dann ist es halt, ja, man muss aber sagen, es passiert. Also das kann einfach passieren. Und ich finde das schwierig, dann zu sagen, oh, ich versuche das dann mit dem Nächsten, dann lasse ich bei den anderen jetzt auch einlaufen. Also das ist so, nee, man muss einfach versuchen, eine Linie zu finden für ein Spiel und die muss man durchhalten. Und sowas respektieren die Mannschaften dann eher, als wenn man plötzlich einen streng, einen leicht, einen streng, einen leicht pfeift. Und das führt zu Unmut. Das muss man ganz klar sagen. Und ich hatte auch schon ein Spiel, wo ich einfach super streng gepfiffen habe und am Ende gedacht habe, so, das war für dieses Spiel eigentlich gar nicht nötig. Also das war vielleicht ein bisschen zu viel und hat dem Spiel in dem Moment nicht gut getan. Sowas passiert auch.
Pfeifst du denn lieber Männerspiele oder Frauenspiele? Gibt es da überhaupt Unterschiede so vom als Schiedsrichter oder Rin?
Ja, natürlich. Also zum einen, das Männerspiel ist natürlich deutlich schneller. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, ich pfeife das eine lieber als das andere. Ich pfeife eigentlich beide gerne. Bei den Frauen haben wir sehr viele, sehr lange Spielzüge. Bei den Männern ist das Ganze halt sehr viel athletischer und super viel schneller. Aber es hat einfach beides seinen Reiz. Und ja, also ich pfeife wirklich beides super gern.
Okay. Was war denn so dein vielleicht prägendstes Spiel, das du so bisher gepfiffen hast? Gibt es da was, was du nie vergessen wirst?
Negativ oder positiv?
Ich würde gern beides einmal hören.
Also negativ, ganz klar, das war ein Spiel in der zweiten Liga. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, wo das war, weil es da spielten Persönlichkeiten, die man heute auch sehr gut kennt. Das war ein Spiel, da war ich erster Schiedsrichter und das war wirklich von Anfang an einfach ein Griff ins Klo. Das Spiel lief überhaupt nicht. Wirklich, es war ganz furchtbar und man denkt dann so, okay, es gibt gleich eine 10-Minuten-Pause. Oh, vielleicht komme ich danach irgendwie besser ins Spiel. Passierte leider nicht. Das Spiel ging über 5 Sätze und es war wirklich ganz gruselig. Und ich hatte natürlich ausgerechnet einen Beobachter in dem Spiel. Und der hat dann bei dem Beobachtungsgespräch gesagt, ja, sollen wir über die positiven Dinge sprechen? Und ich war wirklich so, es gab was Positives. So, für mich war klar, da gab es nichts. Und er so, ja, du hattest ein Pokerface und den Jackpot in Las Vegas hättest du gewonnen. Und ich dachte so, okay, ja, aber da war wirklich keine Sanktionen gegeben. Da sind Klappen geflogen, es gab Trash-Talk unterm Netz und es war wirklich schlimm. Ja, das war schon so mit Abstand eins meiner schlimmsten Spiele und danach war ich auch wirklich am Struggeln und war so, boah, ist das Richtige für mich? Vielleicht sollte ich lieber aufhören. ja, ich habe zum Glück weitergemacht.
Also ja, wo dann quasi alles aus der Kontrolle, alles aus dem Ruder lief und dann ist es dann eher, ja, sind das die emotionalen Spiele dann wahrscheinlich, die dann auch schwierig sind oder spielt auch, ja, 5-Set-Spiele immer eine Rolle? Ist es dann automatisch immer emotional?
Nicht zwangsläufig. Also wenn die Sätze relativ deutlich sind, dann passiert da nicht so viel. Also ich hatte auch schon ein Spiel, wo wirklich so jeder Satz war in den Sätzen, waren die Sätze einfach super deutlich und wir gehen in den 5. Satz und auch der ist dann wieder deutlich. Dann denkt man sich so, ja okay, das war jetzt zwar ein 5-Satz-Spiel, aber dann ist ja die Anspannung auch nicht so hoch. Ja? Also wenn wir so in die Crunch-Time gehen und es ist super eng, wo man weiß, jetzt jede Entscheidung muss jetzt einfach sitzen, das ist ja ganz anders anstrengend dann.
Okay, aber Positivbeispiel wolltest du noch nennen?
Positivbeispiele. Ja, ich hätte so ein paar mehr. Ganz klar für mich, letztes Jahr Pokal-Halbfinale in Düren, Düren gegen Gießen, mega geiles Spiel, hat super viel Spaß gemacht. Das lief auch einfach gut und ich war danach nochmal in Düren gegen Freiburg, ein auch zu erwartendes emotionales Spiel, wo man aber auch einfach rausgeht und sagt so, wow, das hat heute so richtig Spaß gemacht. Ja, und dann natürlich so Highlights, Pokalfinale in Mannheim. Das ist einfach der Wahnsinn vor so vielen Menschen. Und ganz klar dieses Jahr auch das Europapokalfinale in Novara. Also in Italien pfeifen ist einfach nochmal absolutes Next Level.
Warum?
Die Halle war an einem Mittwoch komplett voll. Ich hatte so eine Band hinter mir sitzen, die nonstop uns Bescheid haben. Es war brutal warm, aber es war mega. Also es hat einfach, auch da, ja, habe ich eine Fehlentscheidung getroffen, wo ich dachte so, kurz den Fokus verloren, aber danach deutlich fokussierter und dann war es einfach nur noch so zum Genießen. Es war einfach ein super schönes Spiel.
Sehr cool. Gibt es denn eigentlich Vorbilder auch im Schiedsrichterwesen, wo du sagst, boah, dieser Schiedsrichter oder diese Schiedsrichterin macht alles richtig, ich will genauso werden wie der oder die?
Also könnte ich jetzt schwierig sagen, wen ich total super finde, ist Stefano Cesare aus Italien. Ich finde einfach, der hat eine unfassbar tolle Art, mit den Spielern umzugehen. Aber sonst, ja, ich gucke tatsächlich sehr viele Spiele auch so von meinen Freunden, die ich auch durch das Schiedsrichtern kennengelernt habe und auch von meinen internationalen Kollegen. Und da würde ich aber jetzt nicht sagen, das sind Vorbilder, sondern es ist einfach, man schaut sich die Spiele an und genießt es. Also ich kann auch schwierig Volleyballspiele gucken tatsächlich, ne? Ich gucke Schiedsrichter beim Spiel. Aber ja, so ein richtiges Vorbild würde ich nicht sagen.
Okay. Hast du denn eigentlich ja noch Ziele, also Schiedsrichterziele, wie bei Olympia mal zu pfeifen oder so in die Richtung, Weltmeisterschaften?
Ich würde es nicht Ziele nennen. Also jeder Step, den man macht, darüber freue ich mich. Und das ist für mich immer super unerwartet. Also auch, dass ich internationale Schiedsrichterin geworden bin, war für mich komplett unerwartet. Ich hatte Mai 2019 ein Interview in einer Zeitung gegeben hier in Frankfurt, wo es darum ging. Und dann kam auch die Frage, ja, Olympia. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich werde keine internationale Schiedsrichterin mehr. Ich bin schon zu alt. Und 2 Monate später habe ich den Anruf bekommen, möchtest du zu dem Kurs fahren? Und ich war so, okay, wow, so gar nicht mit gerechnet. Dann gab es letzte Saison die Promotion in die Gruppe 2 in Europa, was auch schon so für mich total unerwartet kam. Und das sind einfach Sachen Step by Step. Und ich freue mich über alles, was ich schaffe. Und ja, so Erwartungen habe ich da nicht so richtig.
Okay. Das sind dann irgendwelche Ronny Ackermanns, die dann ein gutes Wort für einen einlegen? Oder wie?
Oder André Jungens. Also okay. Bundesschiedsrichterwart, ja. Also,
okay. Also die werden dann vom CEV gefragt, wer kommt in Frage oder wie wird man überhaupt internationaler Schiedsrichter, wenn man das gar nicht will?
Okay, also das muss man schon wollen. Ja, das ist so, dass natürlich über die Saison ja relativ viele Beobachtungen auch gemacht werden und so genau den Prozess kann ich gar nicht sagen. André hat mich dann eben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich Lust dazu hätte. Und bei mir spielte dann auch noch da rein, ich war gerade hochschwanger und wusste, das wird gar nicht so einfach. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, die man einfach vorher wissen muss, bevor man internationaler Schiedsrichter wird. Nämlich, es ist schon auch mit viel zeitlichem Engagement verbunden. Die Europapokalspiele sind alle wochentags. Und das heißt Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Es gibt immer den Tag davor die Anreise, das Spiel an dem nächsten Tag und dann am nächsten Tag wieder die Abreise. Das heißt, man muss das beruflich auch abbilden können. So eine Europameisterschaft, dann ist man 15 Tage weg. Also man muss schon auch sozial in seinem sozialen Umfeld sich da gut aufstellen, dass man das einfach gut abbilden kann. Und das muss einem vorher klar sein, bevor man eben diese Zusage macht, dass man da viel Zeit investieren muss.
Mhm. Gibt es denn da wenigstens mehr Geld international?
Nee, es gibt weniger.
Weniger?
Ja. Also wir werden pro Tag bezahlt und es gibt 100 Euro pro Tag. Bedeutet, wenn ich für ein Europapokalspiel weg bin, kriege ich 300 Euro für die 3 Tage, wenn ich an den 3 Tagen 3 Erstligaspiele pfeifen würde. Ne? Leichtes okay. Rechenbeispiel.
Aber ja. Fahrt, Hotel, Verpflegung ist wenigstens alles inkludiert.
Genau. Also okay. Der Flug wird bezahlt, das Hotel, die Verpflegung vor Ort.
Was ich mir noch frage, gibt es denn vielleicht so eine Art Bewertungsbogen oder sowas, wo ja, man weiß, dass wie gut man ist, wie schlecht man ist, auch im Vergleich auch zu anderen Schiedsrichtern oder wie wird das festgestellt? Ist das so ein subjektive Einschätzung von irgendwelchen Beobachtern, hast du es vorhin genannt? Oder wie, ja, wird das bewertet?
Ja, genau. Also wir haben in der Saison Beobachtungen. Das heißt, wir haben einen Beobachter mit am Tisch sitzen, der sich das Spiel vor Ort anschaut und uns bewertet. Also wie war das Spielmanagement, wie war die Kooperation mit dem Rest des Schiedsgerichts und so weiter. Und da gibt es dann am Ende in unserer Einsatzsoftware, können wir dann so einen Beobachtungsbogen uns runterladen. Da gibt es aber auch nochmal Schrifttext. Das ist natürlich immer sehr subjektiv, aber man kann da schon sehr viel für sich wirklich mitnehmen. Und am Ende, es ist eine Bewertung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das immer so das komplette Ausschlaggebende ist, warum man welche Spiele bekommt, sondern ich denke schon, das ist gerade auch von Ronny sehr viel Erfahrung. Welche Schiedsrichter kann er wohin schicken? Er kennt uns ja mittlerweile auch sehr, sehr lange und ich glaube auch, dass er sehr viele Spiele schaut. Von daher, ich denke, das ist so ein Zusammenspiel von beidem.
Dann gibt es ja ein paar Schiedsrichter, die machen ja sowohl Halle als auch Beachvolleyball. Braucht man da irgendwie Zusatzqualifikationen oder wie funktioniert das eigentlich?
Finde ich ja völlig verrückt, sowas. ja, natürlich. Also es gibt ja auch eine Beach-Schiedsrichter-Lizenz und die müssen dann auch bis zum A-Schein die Lizenz gemacht haben und dann ja, können die national pfeifen. Und wer international pfeifen möchte, muss auch da zu einem Kurs fahren, so wie das in der Halle dann auch so ist.
Aber macht das, ich sag jetzt mal so, aus Karrieresicht nicht mehr Sinn, sich auf eins zu fokussieren oder ist es egal?
Ich sag mal so, solange man nicht eine internationale Karriere anstrebt, ist es erstmal völlig egal, weil beide Saisons ja so unabhängig voneinander laufen und wenn Kollegen Lust haben, quasi 12 Monate im Jahr zu pfeifen, hey, warum nicht? Ich finde das, ich habe da ganz großen Respekt vor, ganz ehrlich. So aus der Hallensaison raus, direkt an den Strand, also an den Strand. ja, da habe ich wirklich großen Respekt vor. Aber international muss man sich entscheiden. Also man kann da nicht beides machen. Da kann man entweder Halle oder Beach machen, aber beides geht nicht.
Okay. Kennst du denn eigentlich jede Regel auswendig?
Auf gar keinen Fall.
Nicht?
Ich glaube nicht, also nicht Was? Auswendig. es ist schon so, dass ich relativ viel in der Schiedsrichterausbildung auch unterwegs bin. Ich habe gerade erst diese Woche wieder einen C-Kurs abgeschlossen, habe Jugendschiedsrichterausbildungen gemacht, D-Schiedsrichterausbildungen. Und ganz sicher spricht man da über sehr, sehr viele Regeln. Und ich finde es ganz spannend, dass auch in solchen Kursen Fragen gestellt werden, wo man sich dann denkt, okay, wow, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht und das ist in den Regeln überhaupt nicht festgelegt oder zumindest nicht auf den ersten Blick. Und ich meine, am Ende ist es ja so, wir müssen nicht nur das Regelwerk können, wir müssen auch noch das Casebook am besten kennen und es gibt noch Guidelines, die wir kennen müssen. Und
was
von
ist
daher,
eigentlich das Casebook? Sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber du hast es vorhin schon mal genannt. Ja. Was ist das?
Das ist ganz spannend, das kannst du dir selber auch runterladen. Das ist wirklich, wirklich super interessant, weil da sind Fälle aufgelistet, die eben nicht so regelmäßig passieren. Okay, ein Beispiel habe ich. Und zwar ging es da darum, dass der Ball von den Auswechselspielern hinten reingerollt wird. Und ich habe den Fall gelesen und für mich war ja klar, okay, ich unterbreche das Spiel, ne? Ist ja ganz klar. Dann gab es als eine Antwortmöglichkeit, das wird als aggressives Verhalten gewertet und es gibt eine Disqualifikation und das war für mich ganz klar, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Aber das ist richtig, laut Casebook. Das wird als aggressives Verhalten gewertet.
Aber wer wird da disqualifiziert? Die ganze Mannschaft?
Nee, der Spieler, der da reingerollt hat.
Ach so, ich dachte jetzt vor den Ballkindern. Wenn das so aus Versehen passiert. Das
da geht's schon um die Auswechselspieler.
Ah, okay, spannend. Ja, da bin ich d'accord. Direkt mal raus.
Mit einer Disqualifikation. Also aggressives Verhalten bedeutet auch, der bekommt danach eine Sperre. Also das war schon für mich so, wow.
Ja gut, aggressives Verhalten ist ja anscheinend auch, wenn man zum Gegner rüberschaut.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Nicht zwangsläufig einschauen.
Haben deine Kolleginnen in Paris aber auch so bewertet?
Ja, gut, darüber. Das ist schwierig, weil Inga Pest das ja auch gemacht hat. Aber
Wie war so der Tonus unter den deutschen Schiedsrichtern wegen der Situation? Da habt ihr sicher auch euch drüber unterhalten. Wie habt ihr das bewertet?
Tatsächlich haben wir auch, wir haben darüber auch in einem Seminar letztes Jahr gesprochen. Ich hatte letztes Jahr wieder ein Fortbildungsseminar und wir hatten jemanden dabei, der auch Zugriff auf die Rückraumkameras hatte, also auf die Scouting-Kameras. Und dann sieht man natürlich noch mal ein bisschen mehr als das, was so der gemeine Fernsehzuschauer sieht. Und das Spiel war natürlich sehr emotional. Das muss man sagen, von Anfang an. Wir Deutschen sehen natürlich dann den Inga Pest, der wirklich die Stare-Downs schlechthin macht. Was wir nicht sehen, ist, dass das von deutscher Seite eben auch passiert. Jetzt ist die Frage, okay, warum reagiert der Schiedsrichter da nicht? Warum greift er nicht früher ein? Warum lässt er zu schnell oder zu viel laufen? Und ich denke, unglücklich ist dann eigentlich am Ende einfach nur diese Karte, die dann Krieg bekommt, wo man erstmal denkt, warum bekommt er direkt rot und nicht einfach gelb? Ja, weil keiner mitbekommt, dass Lukas Kamper in einer Satzpause eine gelbe Karte bekommt. Das ist halt schwierig und das hat man auch in den Kameras nicht gesehen. Das sieht man dann erst, entweder wenn man sich den Spielberichtsbogen dazu anschaut oder eben sich diese Rückraumkamerabilder anschaut.
Genau, ja, das fand ich auch ein bisschen unglücklich, wenn man sich dann. Ja, gab es auch viele Kommentare von wegen, ja, wenn man dann weiß, okay, es gab schon eine Gelb und dann konnte da der Schiedsrichter quasi nicht anders reagieren, als wenn er eben noch eine Karte geben will, ist eben die rote sein musste, dann ist es ein bisschen mehr erklärlich, auch wenn es trotzdem absoluter, nee, sage ich jetzt nicht. Aber es ging absolut auf keine Kuhhaut, was der da gemacht hat. Jetzt gibt es noch ein Thema. Also du bist ja jetzt nicht nur hier, weil Julia Retzlaff sich dich gewünscht hat in dem Podcast, sondern auch, weil ich gedacht habe, jetzt kommen ja auch viele neue Regeln auf den Volleyball zu nächste Saison. Mhm. Ich habe es mir auch hier gekauft, das neue DVV-Regelbuch, hat mir da schon einiges angemarkert. Einiges hier, was gelb angestrichen ist, was dann heißt, eben die Regel ist neu. Hast du da schon einen Überblick, was da auf dich zukommt? Gab es da Seminar oder wie geht man sowas an?
In allererster Linie sind wir ein bisschen selber dazu verpflichtet, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich habe ja eben schon mal erwähnt, ich bin in der Ausbildung tätig als Schiedsrichterausbilder und da muss ich natürlich auch schon vorher mich mit den neuen Regeln so ein bisschen auseinandersetzen. Noch dazu wurde das jetzt in der Golden und Silver League in der CEV auch schon umgesetzt, vieles davon, also dass man einfach sagen muss, okay, da war schon, der Druck kam schon da auf, du musst dich damit beschäftigen und ich habe das natürlich auch, ich trainiere im Moment noch eine Mannschaft in der Landesliga und da ist natürlich auch, dass ich gleich den Mädels gesagt habe, hier ab nächster Saison so und so müsst ihr da jetzt darauf achten, die Hände nicht mehr zu hoch und so. Und dann gucken einen erstmal ganz viele Augen an, so, hä? Ja, das ist die neue Regel.
Kannst du da vielleicht gleich mal einsteigen? Welche Regeln sind denn, also sage ich mal, die relevantesten, auf die man jetzt zu achten hat?
Ja, ich denke ganz prägnant wird es uns treffen mit dem Sichtblock, den wir jetzt jahrelang gar nicht mehr gepfiffen haben eigentlich, weil ja die Regel das sehr aufgeweicht hat. Also man muss den Ball sehen, wenn er die senkrechte Netzebene überquert. Okay, fein. Das sieht jeder eigentlich, egal wie der Aufschläger steht. Jetzt ist es so, dass die Blockspieler die Hände nicht mehr über Kopfhöhe nehmen dürfen, solange der Ball nicht das Netz überquert hat. Einfach weil man sagt, was hat man daraus, also wo ist der Nutzen, die Arme hochzunehmen, außer den Ball zu verdecken. Außerdem kann jetzt in der aufschlagenden Mannschaft jeder stehen, wo er möchte. Also Ziel davon ist so, was ich gehört habe, dass die Mannschaft schon schneller die Positionen einnimmt, wo sie eben dann stehen muss, gerade für die Blockspieler, dass wir da ein interessanteres Spiel in der Abwehr auch bekommen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aus Schiedsrichtersicht wird es wahrscheinlich schon interessant. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn diese Mannschaft dann in die Annahme rotiert, dass die dann sagen, ja, wie stehen wir denn jetzt überhaupt?
Ja, okay, verstehe. Aber es geht nur für die aufschlagende Mannschaft.
Nur für die aufschlagende Mannschaft.
Muss trotzdem korrekt. Hat man denn als Schiedsrichter auch, schaut man da wirklich konkret auf die Aufstellung bei beiden Mannschaften, dass beides korrekt ist, bei alle Füße irgendwie genau passen?
Worauf achte ich? Ja, also wir unterscheiden ja so ein bisschen. Der zweite Schiedsrichter schaut schaut ja bei der annehmenden Mannschaft, der erste Schiedsrichter bei der aufschlagenden Mannschaft. Aber gerade als erster Schiedsrichter, ich gucke immer bei beiden Mannschaften, für mich ist immer wichtig, wo steht der Zuspieler, damit ich einfach nachher weiß, ist der hinten oder ist der vorne. Aber so mit den Füßen, ich finde, das hat es uns ein bisschen schwieriger gemacht. Also wir weichen
sich auch
diese
wieder
Regel,
geändert, schon letzte Saison, ne?
Genau, wir weichen diese Regel so ein bisschen auf. Die dürfen jetzt auf einer Höhe stehen. Ja, also und dann heißt es aber die Positionsfehler müsst ihr trotzdem pfeifen. Wenn jetzt der Zuspieler dann sich da einen Vorteil verschafft und schon 2 Meter weiter vorne steht, dann musst du das aber auch ahnden. Also ich finde, an manchen Stellen wird es schwieriger, Sachen zu sehen. Manche Sachen vereinfachen uns dann doch aber auch das Leben. Mhm.
Ansonsten gibt es ja auch oft so Videos dann von der Nations League, wo dann die Zuspieler schon mega früh loslaufen, wo der Ball noch gar nicht angeworfen wurde. Das ist aber nur ein Nations League-Ding, jetzt noch nicht für alle, oder?
Das ist so witzig, weil ich jetzt tatsächlich auch schon mal angesprochen wurde, auch wegen der Technik in der Nations League, so gab es da eine neue Ansage. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen, weil ich in dieser Gruppe ja überhaupt nicht bin und gar nicht weiß, was dort so passiert. Ich finde es mit dem Court-Layout immer noch sehr, sehr witzig, dass der erste Schiedsrichter die Mannschaften bei sich hat, dass es einen dritten Offiziellen gibt. Aber ich habe es eben selber ja auch noch nie erlebt. Von daher.
Wie die Mannschaften bei sich hat beim Court-Layout?
Ja, die Mannschaftsbänke sind ja nicht mehr auf Seite des zweiten Schiedsrichters, sondern. Und dieses Jahr wurde das auch gespielt, dass die Mannschaften erst nach zwei Sätzen rotieren. Also, und auch das war so, wo dann Leute einen fragen, so, hä, warum machen die das? Und ich so, oh, ist mir erstens noch nicht so richtig aufgefallen. So genau habe ich noch nicht hingeschaut, aber oh ja, tatsächlich, die machen das wirklich. Okay, das ist komisch. Ja. Also da passieren manchmal Dinge, wo ich mir auch, da wird viel ausprobiert, um zu schauen, wie funktioniert das. Ja, ich glaube, die haben letztes Jahr vor Paris auch dieses zweite Tablet getestet, wo ja dann ein Tablet war, was immer nur rot oder grün angezeigt hat, um zu sagen, der Ball war in oder aus. Das ist, hat mit, ich weiß nicht, mit was für einem System dieses Tablet gearbeitet hat, aber im Prinzip hat man abgepfiffen, auf das Tablet geschaut und hat angezeigt bekommen, der Ball ist drin oder ist draußen.
Ach, man muss gar nicht selbst hinschauen quasi.
Man sollte schon hinschauen, aber da war eben die Technik, die einem dann geholfen hat. Also das finde ich halt, das ist schon spannend, ne? So, es gibt so Dinge, die werden da ausprobiert, aber... Das wird ja nicht bis zu also, uns durchdringen.
Ich finde es ja eh auch mega schwer, also gerade auch bei Herren, auf Blocktouch zu schauen und dann aber noch zu gucken, wo der Ball jetzt gelandet ist. Gibt es da irgendwie so einen Tipp, wie man das macht? Muss man sich entscheiden oder kann man auch beides gleich gut beobachten?
Ja, es kommt immer ganz drauf an, wo der Block stattfindet, ob er direkt bei mir vor der Nase ist oder auf der anderen Seite. Aber sicherlich ist der erste Fokus der Tusch und danach muss der Blick schnell mitwandern. Also das muss einfach schnell gehen.
Oh ja, okay. Oder man verlässt sich auf die Spontan-Challenge.
Gut, da werden wir den Block-Touch auf jeden Fall eher nicht sehen, aber...
Okay. Gab's denn noch weitere Regeländerungen, die noch relevant sind jetzt für nächste Saison oder ja für immer dann, bis es dann wieder geändert wird?
Ja, es gibt noch die Regel, dass dieses gruppierende Stehen nicht mehr so die große Akzeptanz haben sollte. Dann wird man immer gefragt, ja, was bedeutet das denn? Wie weit darf man denn jetzt nur noch zusammenstehen? Ja, eigentlich ist es so, es gibt keinen Grund, warum man den Aufschläger verdecken sollte. Also, weil es geht ums Fair Play und da sollte der einfach gesehen werden. Ich denke, das ist schon noch etwas, was wo ich gespannt bin, was da jetzt passieren wird die kommende Saison. Wo wir ein bisschen proaktiv vielleicht auch als Schiedsrichter vorgehen müssen, einfach auch gerade diese Regeländerungen schon bei der Auslosung mit anzusprechen, dass einfach man da schon mal was mitgeben kann. Und es geht noch um das Rückholen des Balles außerhalb der Antenne.
Muss ich sagen, das habe ich mir... Ja. Dreimal, fünfmal durchgelesen. Ich habe es nicht verstanden, was da jetzt geändert wurde. Kannst du es bitte einmal für Dove oder für mich erklären, ja, also was ist da jetzt anders?
Es ist jetzt einfach so, dass wenn der erste Ball außerhalb der Antenne fliegt, dieser Ball zurückgeholt werden darf. Wenn der zweite Ball außerhalb der Antenne fliegt, wird sofort abgepfiffen, der darf nicht mehr zurückgeholt werden. Einfach um dieses, der Trainer fängt den Ball oder es stellt sich jemand in den Weg, da so ein bisschen rauszunehmen.
Okay, weil es wird dann irgendwie mit irgendwelche Zonen und was weiß ich, da muss man erstmal schauen, was ist jetzt was für eine Zone und ja, irgendwie nicht so plakativ erklärt, natürlich höchst korrekt, aber jetzt habe ich es verstanden tatsächlich, danke dir.
Ja, sehr gerne.
Gut, jetzt frage ich mich natürlich, Bundesliga das eine, irgendwie kriegen das die Spieler ja auch mit, Trainer hoffentlich auch und Schiedsrichter sowieso, aber natürlich muss das Ganze auch im Amateursport angewendet werden. Wie wird denn da oder sollte man da mit sowas umgehen, wenn du jetzt da derjenige bist, hey, ich weiß, wie die neuen Regeln sind, aber ihr alle nicht, aber jetzt muss ich pfeifen und ich will es natürlich korrekt machen. Ja, muss man da vorher ins Gespräch gehen, damit jeder da auf derselben Linie ist? Oder wie geht man da um, damit man das da ja keine Komplikationen gibt?
Genau das habe ich jetzt gerade meinen Schiedsrichter, die ich ausgebildet habe, mitgegeben. Ich habe ihnen gesagt, ihr hattet jetzt quasi das Glück, zu der Saison diesen Schein zu machen, wo es wieder die Änderungen gibt. Andere haben letztes Jahr ihren Schein gemacht und keine Fortbildung in diesem Jahr. geht offen mit diesen Themen um, besprecht das vor dem Spiel, sprecht mit den Mannschaften darüber. Es gibt neue Regeln, gebt es vor allen Dingen auch in eure Mannschaft. Ich denke, das ist ganz wichtig, wenn Schiedsrichter diese Themen eben mitbekommen, einfach auch zu sagen, hey, hier, pass mal auf, ich habe jetzt gerade meine Schiedsrichterausbildung gemacht und da habe ich gelernt, dass die Hände nicht mehr über den Kopf genommen werden dürfen. Wir müssten da jetzt darauf achten, dass wir das auch im Training schon nicht mehr machen, weil das ist ja auch so etwas, was man sich jahrelang angewöhnt hat und was wirklich, so, ich finde das so witzig zu beobachten, wenn dann meine Mädels da am Netz stehen und dann so der Arm hochgeht und dann so, ah nein, Mist, ich darf das ja gar nicht. Und es ist wirklich, ich denke, das wird am Anfang viel passieren. Ich weiß, bei uns im Verein, die Trainerin, die noch die Jugendlichen trainiert, die geht zum Beispiel von diesem, jeder Spieler darf, von der aufschlagenden Mannschaft darf die Position annehmen, die er möchte, davon geht sie weg und sagt, nee, also wir halten unsere Aufstellung bei, dass wir einfach diese Rotationsreihenfolgen auch erstmal wirklich verinnerlichen. Ja, aber das wäre einfach okay. Ein Tipp, da ganz offen mit umzugehen und auch zu verweisen hier, also es gibt ein neues Regelwerk und da muss man einfach auch mal reinschauen.
Mhm. Muss da vielleicht auch ein Verband da irgendwie Aufklärungsarbeit leisten, damit da möglichst viele das mitbekommen, oder ist der da seine Pflicht erfüllt, indem da jetzt ein neues Regelheft erschienen ist?
Die Landesverbände haben das zum Teil schon gemacht, also die haben dann so einen One-Pager veröffentlicht, wo so ein bisschen die Regelklarstellung erklärt es in Kurzversion, dass man sich das einfach runterladen kann und anschauen kann. So Update, es gibt neue Regeln, schaut da mal drauf. Okay. Was auch nicht garantiert, dass es alle machen, aber zumindest erreicht man natürlich mehr Leute.
Okay, ansonsten schadet es auch nicht, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, die Podcast-Folge auch mal teilt in der Vereinsgruppe oder wie auch immer und da mal jeder im Bilde ist, was jetzt hier passiert. Dann würde mich eh noch interessieren, wie steht es denn so um Nachwuchsgewinnung? Gibt es genug Leute, die da rankommen und auch pfeifen wollen? Oder ist das so ein Ding, boah, nee, tue ich mir gar nicht an, ist mir zu anstrengend, ist mir zu, ja, bin ich immer da der Depp, der angeschrien wird? Wie ist es im Nachwuchs? Gibt es da genug Leute?
Das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde sagen, es gestaltet sich immer schwieriger. Mhm. Denn das Thema Work-Life-Balance und ich möchte am Wochenende Zeit haben und nicht 8 Stunden, 10 Stunden unterwegs sein, kommt immer mehr. Aber es gibt zum Glück immer noch auch viele, die sagen, ich engagiere mich da gerne und die auch den Spaß daran haben. Also das ist auch was man einfach sagen muss, was wir auch versuchen zu vermitteln. Das macht einfach Spaß. Und wenn man so eine Gemeinschaft ist, dann ist es auch wirklich schön, zu so einem Spiel zusammenzufahren. Man verbringt den Tag miteinander. Man hat einen netten Kollegen an der Seite. Dann ist das ja auch einfach ein schöner Zeitausgleich sozusagen.
Ja, okay. Also machst du das primär aus Spaß? Es macht dir wirklich Spaß, Spiele zu pfeifen? Oder ist es vielleicht auch einfach eine Möglichkeit, da irgendwie... Ja, du hast da die beste Sicht aufs Spiel. Ich weiß es nicht. Also gibt ja genug Gründe, warum man sagt, nee, man will das lieber nicht, weil ja, man ist dann eben in der Drucksituation relativ häufig.
Ja, das ist deine Motivation? Das ist ganz spannend. Ich habe wirklich diese Woche, hat einer aus meiner Mannschaft zu mir gesagt, so, ja, ich verstehe gar nicht, warum du das gerne machst. Also ich mache das ja, weil ich es machen muss. Und das ist immer schwierig zu erklären, warum ich es gerne mache. Aber ich pfeife wirklich einfach gerne und mir macht das wirklich Spaß. Das ist für viele wirklich so, Schiedsrichter, echt. Aber das ist auch so, umso höher man kommt, umso mehr Spaß macht das Ganze auch, weil die Teamarbeit deutlich besser funktioniert. Man ist nicht mehr so der Einzelkämpfer, was in unteren Ligen durchaus häufiger noch passieren kann. Und wenn man dann noch Leute hat, mit denen man sich gut versteht, umso besser. Ja, also ich habe wirklich sehr gute Freunde gefunden in der Schiedsrichterwelt. Mhm.
Wie kommt man denn eigentlich weiter? Also wie wird man eigentlich Bundesliga-Schiedsrichterin? Das hätte ich vielleicht am Anfang fragen können, aber
wie kommt man dazu?
Besser später als nie.
ganz klar ist, viele Spiele pfeifen. Das ist so erstmal das Erste. Und ich kann jetzt auch nur für Hessen sprechen. Wir haben ein Talentprogramm, wo wir aktiv als Ausbilder schon auch schauen, gibt es da Schiedsrichter, die vielleicht ein gewisses Talent mitbringen. Und ich hatte jetzt diese Woche zwei wirklich junge Schiedsrichterinnen, 13 und 14, wo ich dachte, okay, wow, die machen einen richtig guten Job. Ja, und dann gebe ich das direkt weiter an unsere Lehrwartin und sage, hier, ich habe da zwei, schreib die doch mal an und frag die, ob die nicht Lust haben, in unser Talentprogramm zu kommen. Mhm. Und dann füttern wir die mit Spielen sozusagen. Hessenmeisterschaften, Jugendmeisterschaften. Wir haben nächste Woche, gut, wir haben mit Frankfurt natürlich einen sehr guten Standort. U23 Testspiele, Australien, Japan, ich weiß gar nicht, wer noch kommt. Die bereiten sich für die FISU Games vor. Und dann, ich pfeife nächste Woche mit einem jungen B-Kollegen dort so ein Spiel. Ja, solche Möglichkeiten ergeben sich da, ja. Oder letztes Jahr hatten wir Anfang des Jahres ein WEFSA-Turnier, wo wir die dann als Linienrichter mitnehmen. Die dürften mal mit zu einem Erstligaspiel kommen, dass die einfach so diese Luft mal schnuppern. Und dann begleiten wir die auch in die Oberliga und weiter in die Regionalliga. Und da ist man dann ja schon auch im Kontakt. Also unser Landesschiedsrichterwart ist im Austausch mit dem Regionalschiedsrichterwart. Und der ist am Ende der, der meldet für die Bundesliga.
Okay, was würdest du denn sagen, muss ein guter Schiedsrichter oder Schiedsrichterin mitbringen? Welche Fähigkeiten sind da besonders wichtig?
Also, als erstes, man muss zu seinen Entscheidungen stehen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss regelfest sein. Das ist auch sehr wichtig. Es gibt natürlich auch Schiedsrichtertechniken, die sollte man auf jeden Fall beherrschen. Aber am Ende ist es menschlich sein und man muss auch zu Fehlern stehen können. Das ist ganz wichtig und auch das habe ich über die letzten Jahre wirklich gelernt, dass wir Menschen sind und wir auch Fehler machen, genauso wie die Spieler Fehler machen. Ich denke so, ja, und Spaß. Man muss auf jeden Fall Spaß mitbringen, sonst kommt man da nicht weit. Wenn man das zu verbissen angeht und eigentlich gar keinen Spaß daran hat, dann wird es schwierig.
Gut, liebe Jennifer, ich muss sagen, ich habe viel gelernt. Ich habe einen sehr guten Einblick auf jeden Fall bekommen. Ich hoffe, die Hörer auch. Natürlich will ich gern abschließend dir noch die eine Frage stellen, und zwar, welcher Gast würde dich denn dazu motivieren, auch mal in den Podcast reinzuhören? Wer würde dich interessieren?
Mich würde interessieren, mal was von Carla Borger zu hören, die ja Athletenvertreterin ist für Deutschland. Ich finde, auch eine unglaublich spannende Karriere hingelegt hat über Halle zu Beach und sich da sehr für die Athleten in Deutschland einsetzt.
Ja, okay. Sehr, sehr, sehr spannend. Habe ich auch schon drüber nachgedacht tatsächlich. Gut, ich habe auch schon über jeden nachgedacht. Aber sie macht natürlich sehr viel. Vielleicht, wenn sie dann wirklich mal ihre Karriere an den Nagel hängt, da kann sie dann nochmal rückblickend erzählen, was da so alles passiert ist. Ansonsten, ja, Jennifer, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Endlich mal eine Schiedsrichterin hier im Podcast. Gab schon einige Anfragen tatsächlich, den Einblick auch mal zu bekommen. Und den haben wir bekommen, bin ich sicher. Wünsche dir noch weiterhin viel, viel Spaß beim Pfeifen. Hoffe, dass ich dich mal beim einen oder anderen Spiel sehe und dann auch bewerten kann über deine Leistungen, schauen kann, ob das da alles passt.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.